Es ist wirklich die Kumulation von allem zusammen eigentlich. Und das, was mich schon sehr, sehr betroffen macht, ist die Situation in Gaza. Weil das ist einfach von allem Humanitären her wirklich, glaube ich, das Grausamste, was im Moment läuft. Und zu wissen, dass man die Hilfe wieder nicht reinbringen kann, dass die Leute vertrieben werden von der einen Region innerhalb von Gaza zu der anderen, das ist schon sehr, sehr bedrückend.
Stammtisch. Der Podcast vom RefLab und von Reformiert, wo man sich die Meinung kann sagen
und sie auch mal verändern.
RefLab. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Stammtisch. Mein Name ist Felix Reich, ich bin Redaktionsleiter bei der Zeitung Reformiert und bei mir zu Gast ist heute Carolina Frischkopf. Herzlich willkommen. Carolina ist seit einem guten Jahr, seit dem März 2024, Direktorin vom Hilfswerk von der Evangelischen Reformierten Kirche Schweiz, dem HEX. Vorher hat Carolina für das Schweizerische Rote Kreuz gearbeitet und war Diplomatin in Mexiko, Genf, Peking und Bern und jetzt bei uns am Stammtisch in Zürich. Herzlich willkommen.
Danke.
Carolina, ich habe es gesagt, du bist jetzt ein gutes Jahr Direktorin vom HEX und es war ein verrücktes Jahr gewesen. Der andauernde Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine, die Kämpfe zwischen der Hisbollah und Israel in Libanon, der Gaza-Krieg, der eskalierende Krieg im Osten von der Demokratischen Republik in Kongo und jetzt zuletzt noch eine Trump-Administration, wo eigentlich die grösste Entwicklungshilfeorganisation der Welt, die USAID, eigentlich auseinandergenommen hat. Und all das hat ja Auswirkungen aufs HEX. Wie schaust du auf das Jahr zurück? Ein steiler Einstieg war, kann ich mir vorstellen.
Ja, es war ein sehr intensives Jahr. Du hast ein paar von den Konflikten genannt. Das sind solche, die das HEX sehr betroffen hat, weil wir dort auch aktiv sind vor Ort. Aber was mich noch betroffener macht, ist, dass es am meisten Konflikte gibt, in dieser Zeit jetzt, wie es sonst nie gegeben hat. Wir reden von über 110 Armed Konflikte, die parallel laufen im Moment. Das heisst, ganz viele Regionen in dieser Welt sind von Krieg betroffen. Und neben den Kriegen gibt es noch Katastrophen, Naturalkatastrophen, Erdbeben, die wir jetzt gerade hatten, auch in Myanmar. Also Krisen und Katastrophen, das ist etwas, was das Jahr sehr, sehr prägt hat. Du hast es gesagt. Und das ist wirklich etwas, was für Hilfswerk sehr schwierig ist.
Das ist jetzt das grosse Bild gewesen, wenn wir jetzt auf HEX fokussieren, wo ich jetzt die unvollständige Liste nochmal genannt habe. Bist du ständig im Krisenmodus gewesen, seit du angefangen hast?
Nein, und das ist, weil das HEX sehr gut aufgestellt ist. Das HEX ist ja fusioniert mit Prob für alle und hat agile Arbeitsformen eingeführt und das merkt man sehr. Also ich habe sehr gestaunt, als ich gekommen bin, wie gut HEX eigentlich auf Krisen vorbereitet ist. Also schnell kann reagieren, sich schnell auf neue Umstände kann umsetzen. Das heisst, ich bin nicht immer im Krisenmodus gewesen, aber zwischendurch haben wir eine Taskforce haben, um die Krisen zu managen. Und das sind auch so viele gewesen, wie noch nie vorher.
Gibt es ein besonders einschneidendes Erlebnis?
Nein, es ist wirklich die Kumulation von allem zusammen eigentlich. Und das, was mich schon sehr, sehr betroffen macht, ist die Situation in Gaza. Weil das ist einfach von allem Humanitären her wirklich, glaube ich, das Grausamste, was im Moment läuft. Und zu wissen, dass man die Hilfe wieder nicht reinbringen kann, dass die Leute vertrieben werden von der einen Region innerhalb von Gaza zu der anderen, das ist schon sehr, sehr bedrückend.
Wie ist denn die Situation jetzt? Also wie sind ihr überhaupt präsent? Also ihr habt ja...
Wir sind präsent vor Ort. Wir können einfach nur limitiert Hilfe leisten. Unsere Mitarbeitenden vor Ort sind auch schon mehrmals vertrieben worden. Und eben im Moment kommen keine Hilfsgüter mehr rein. Das ist extrem schwierig und belastend für alle. Vor Ort, aber auch für uns.
Und gibt es da Perspektiven, oder?
Das
oder ist, was ist die Perspektive?
Ja, Perspektiven ist, dass eine internationale Gemeinschaft würde etwas machen, dass das humanitäre Völkerrecht mehr respektiert wird. Also es ist nicht so, dass das etwas ist, was man freiwillig machen kann, wenn man es gerne macht oder nicht, sondern das sind wirklich Verpflichtungen, die man muss einhalten. Jeder Staat muss die Zivilgesellschaft schützen vor Angriff, aber auch eben vor Verhungern. Und das passiert im Moment nicht, wie es sollte.
Und wie ist das jetzt, eben das, der Gaza-Konflikt oder Israel-Hamas-Konflikt ist ja wahnsinnig aufgeladen, auch gerade im kirchlichen Umfeld. Wie stark spürt das Hicks dort? Also es gibt ja, glaube ich, kaum einen Konflikt, der so ja, emotionalisiert, verständlicherweise, weil es ein schrecklicher, ungelöster Konflikt ist, wo ja, wie auf beiden Seiten, glaube ich, also wir haben durch einen Bloch Judaist aus Bern mal da zu Gast kam am Stammtisch und ich finde, er hat das sehr präzise formuliert, dass das wie ein starker, angsttriebener Konflikt ist, wo einfach Traumata auf beiden Seiten wie total blockiert und man aus dieser Angst nicht rauskommt und Angst gibt Krieg und Frieden braucht die Vertrauen und das ist einfach nie.
Ja. Das ist absolut so. Wir merken, dass ein Konflikt ist, wo wenig Ressourcen eigentlich gibt. Also man sieht die Bilder überall immer. Sie sind omnipräsent in den letzten zwei Jahren. Und trotzdem, es ist sehr schwierig, finanzielle Mittel zu bekommen, Spenden überzukommen, für dort zu helfen. Das merkt man stark. Das ist in anderen Konflikten weniger schwierig. Und was wir als Vorteil haben, ist, wir sind nicht auf einer Seite und auf der anderen. Wir sind auf der Seite vom Recht. Wir arbeiten rechtsbasiert. Und für uns ist wichtig, dass jeder Mensch seine Menschenrechte und eben das humanitäre Völkerrecht eingehalten wird. Und von dem her sind wir nicht polarisiert, wir müssen irgendeine Seite einzunehmen, sondern wir sind dort, wo es leider einfach am grössten ist, für zu helfen.
Aber das ist eigentlich ein Paradox. Also, oder wie erklärst du dir das? Also, wir haben die Bilder, die omnipräsent sind, jetzt vielleicht ein bisschen weniger, jetzt haben wir ganz viele Trump gesehen und nachher den Papst, der Verstorbene, aber sonst ist der Konflikt ja sehr präsent. Das ist ja sogar ein bisschen Kritik häufig, dass man zu stark auf den Konflikt fokussiert und andere, eben, der Sudan ist nie so präsent wie passieren auch schreckliche Sachen, oder? Das ist ja häufig so ein Argument dagegen. Aber du wirst jetzt sagen, obwohl der so präsent ist und emotionalisiert und verhärtet, dann gespendet wird dann doch nicht. Also für Myanmar können wir da schneller Nothilfegelder über als für Gaza.
Ja, das ist nicht nur in diesem Konflikt so. Es ist in allen Konflikten so, dass sie weniger können mobilisieren, um Geld zu spenden, als Naturkatastrophen. Menschgemachte Krisen werden als menschgemachte Krisen angeschaut. Ich interpretiere das so. Und darum spendet man weniger, weil man denkt, das wäre eigentlich zu vermeiden gewesen oder man hätte es nicht machen müssen. Währenddem eine Naturkatastrophe viel mehr Solidarität generiert. Trotzdem ist in diesen Bildern, die man sieht von Gaza, so viel Leid gesehen, dass es doch müsste emotional bewegen, dass man etwas machen will, dass man etwas helfen will. Und dort könnte auch ein Faktor sein, dass es einfach viel Ohnmacht auslöst. Und umso mehr man solche Bilder sieht, umso normaler wird es auch. Also, dass man lernt, aha, es gehört zur Welt, aha, ein Konflikt sieht so aus, aha, man darf die Leute so vertreiben. Und das ist das Gefährliche. Dass die Standards so werden, dass man einfach das Gefühl hat, aha, das ist normal, und die Menschenrechte und das humanitäre Völkerrecht muss nicht mehr respektiert werden. Und das macht mir am meisten Sorgen. Dass eigentlich die generellen Standards, die wir gesetzt haben, die wir als menschliche Gesellschaft gesetzt haben, immer mehr untergraben werden. So.
Ja, und vielleicht auch gewisse Hilflosigkeit. Ja, das ist halt Krieg und das ist halt schlimm. Aber was wollte ich dir jetzt schon helfen? Also vielleicht ist bei der Naturkatastrophe, kann ich mir vielleicht auch eher vorstellen, da hat es ein Erdbeben gegeben, da muss man jetzt wieder aufbauen, da muss man ja Nothilfe leisten. Vielleicht ist es gerade jetzt bei so Konflikten dann auch die Angst, ich nehme irgendwie Partei oder eben auch eine Überforderung. Krieg ist so schlimm, es hilft ja eh nichts, wenn ich da spende.
Mhm. Also Krieg ist immer ganz schlimm, aber eben es gilt auch im Krieg klare Regeln. Und das ist das Problem, dass die dort im Moment nicht eingehalten werden. Das humanitäre Völkerrecht ist auch im Krieg und vor allem für den Krieg gemacht worden und muss respektiert werden. Und das ist im Moment im Gaza nicht der Fall.
Also du kommst ja aus der Diplomatie. Also hast du das Gefühl, dass das wirklich ein... Also hat sich da etwas verändert, was überhaupt so Spielregeln auf völkerrechtlichem Parkett betrifft? Also sind wir da wirklich in einer Krise? Ist das vor 20 Jahren anders gewesen? Also wir haben einfach... Eben, manchmal verliert man das auch ein bisschen aus dem Blick, wenn man sagt, wir haben jetzt in der Ukraine das erste Mal wieder Krieg in Europa seit langer Zeit. Stimmt ja bedingt. Wir haben den Kosovo-Krieg gehabt. Wir haben, also das ist auch... ein schrecklicher Krieg war mit Srebrenica und also furchtbare Massaker und ja, Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ja, kann man es wirklich sagen, dass es heute schlimmer ist als früher? Oder ist es einfach eine erneute Krise quasi?
Das ist noch schwierig, das zu vergleichen mit früheren Krisen und das so einzuordnen. Es war eine andere Zeit gewesen. Aber was sicher beobachtbar ist, dass man heute viel mehr akzeptiert. Dass eben gerade die Weltgemeinschaft viel länger braucht, bis sie irgendetwas verurteilt. Das hat mit den politischen Konstellationen zu tun, sind auch immer schon schwierig gewesen. Aber es ist wie nicht mehr so klar, dass eben die humanitären Rechte gelten und dass die nicht sollen unterschritten werden. Und sie sind immer unterschritten worden, punktuell. Aber dort ist es auch klar gemacht worden und gestated worden, jawohl, das geht nicht. Und das, denke ich, ist im Moment eher an einem kleineren Ort. Aber eben, das zu vergleichen, ist schwierig. 20 Jahre her ist ja nicht mehr so klar in der Erinnerung, wie man es dort erlebt hat. Es war eine andere Zeit, eine andere Generation. Und ich will nicht sagen, es war früher alles besser gewesen. Aber ich würde sagen, heute ist es wirklich bedenklich, wie sehr die humanitären Völkerrechtsstandards eigentlich nicht mehr geachtet werden und auch nicht mehr die Fahne hochgehalten wird. Auch alle humanitären Mitarbeitenden, die letztes Jahr ums Leben gekommen sind in den verschiedensten Organisationen. So viel hat es noch nie gegeben an humanitären Mitarbeitern, die umgebracht worden sind weltweit.
Und Sex war ja auch betroffen gewesen, in Kongo und in der Ukraine.
Ja, nein, da war auch Sex betroffen gewesen, genau.
Also das heisst, eben, dass so Standards unterschritten, verletzt werden, das hat es wahrscheinlich immer gegeben, aber du würdest wie sagen, es ist nur schon... dass man sich einig ist, es würde eigentlich gelten. Also es dort schon bröckelt.
Genau. An dem bröckelt es schon und dass eben die internationale Staatengemeinschaft ihre Rolle nicht einnimmt, um das wirklich auch zu verurteilen. Und entsprechend sich auch dagegen zu äußern. Das ist im Moment recht still mit der Flur. Man kommt inzwischen wieder etwas mit über, aber es ist nicht in der Lautstärke, dass es eben irgendeine Wirkung hätte.
Und an was liegt das? Hat das da einfach an der Konstellation?
Ja, weltpolitische Konstellationen und Trump-Wahl hat sicher auch nicht geholfen dort. Ja, also das ist ein Potpourri von verschiedenen Faktoren, die da dazu beitragen.
Wenn wir bei der Trump-Wahl sind, eben ein Einschnitt, dort einer von vielen, ist sicher eine starke Skepsis gegenüber internationalen Organisationen. Mhm. Auch eine völlig, ich weiss nicht, ob man es noch Diplomatie kann nennen, aber eben eigentlich auch das Verabschieden von den bisherigen diplomatischen Bemühungen, sondern dass man eben ukrainische Präsidenten vor laufender Kamera vorführt, dass man Deals macht, dass man mal reinhaut und schaut, knickt der andere dann ein und einigt mich vielleicht in der Hälfte. Auch so eine wahnsinnige Kaskade von Ankündigungen, wo man dann nicht so recht weiss, was passiert jetzt da. Eben über Grönland redet jetzt fast niemand mehr. Gilt das eigentlich noch? Oder ist das einfach mal ein Versuch gewesen? Und dann als grosses Thema, wo euch jetzt als Hex betrifft, ist die Zerlegung eigentlich von USAID. dieser Organisation, die weltweit tätig war. Von dem hat man jetzt auch ein paar Wochen nichts mehr gehört. Wo stehen wir dort jetzt eigentlich? Also ihr habt ja gewisse Projekte müssen runterfahren, weil Gelder fehlen. Mhm.
Wie es genau mit USAID weitergeht, das ist, glaube ich, auch in Amerika noch nicht ganz klar. Es soll irgendwie im Juli dann bekannt gegeben werden, wie die neue Form aussieht. Es wird wahrscheinlich USAID, so wie es bis jetzt gegeben hat, nicht mehr geben, sondern irgendwie ins Aussendepartement eingegliedert werden. Aber das werden wir dann sehen.
Was kannst du uns vielleicht mitnehmen, wie hat es denn USAID bis jetzt gegeben? Also einfach, dass wir so ein grosses Bild haben, was ist die Rolle gewesen, die USAID gespielt hat. Und eben für viele haben sich auch gefragt, hey, warum, wenn jetzt die Amerikaner ihre Entwicklungshilfe neu organisieren, warum betrifft das Schweizer Hilfswerk?
Ja, also die USAID ist vom Kongress gegründet worden, noch in der Kennedy-Zeit. Und das ist eine Agency, die analog zu der DEZA einfach viel, viel grösser Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe geleistet hat auf der ganzen Welt und in riesengroßen Dimensionen im Vergleich zu allen anderen. Also wir reden da von 60 bis 80 Milliarden US-Dollar, die pro Jahr jetzt sollen fehlen. Und sie sind tätig sie direkt mit Staaten, also wo sie die Staaten Geld für zum Beispiel Gesundheitswesen aufbauen oder Schulwesen aufbauen, gezahlt haben oder dann eben das Geld, das sie den internationalen Organisationen zur Verfügung gestellt haben, entweder, also einerseits als Mitgliedstaat, andererseits aber auch für gezielte Programme, zum Beispiel die Prävention von Tuberkulose, Impfkampagnen weltweit und dann auch für ganz viele NGOs. Das können NGOs in Amerika ganz viel, aber auch eben weltweite NGOs. Und darum sind jetzt auch Hilfswerke in der Schweiz betroffen. Das sind nicht viele, weil USAID hat sehr grosse Qualitätsstandards gehabt und um dort können Geld beantragen, muss man die erfüllen und hat müssen wie zertifiziert sein. Und das bringt mich gerade zum nächsten Punkt. USAID hat in der Entwicklungszusammenarbeit, in der humanitären Hilfe sehr grosse und wichtige Standards gesetzt, Qualitätsstandards und eigentlich alle anderen Akteure wie mitgenommen, die dann auch umsetzen. Und einer von diesen Standards ist Leave No One Behind. Und dort dazu gehört eben alles, was mit DEI, was mit ihm gehört, Diversity, Equity und Inclusion zu tun hat, wo es eben ganz wichtig ist, dass man alle Leute mitnimmt und nicht irgendwie strukturell irgendwo jemanden zurücklässt, weil man vielleicht das Programm oder das Projekt falsch umgesetzt hat. Ein Beispiel könnte sein, man ist in einer Kultur, wo Frauen nicht mit fremden Männern reden können. Also wenn ich komme und ein Projekt habe und nur mit Männern auftauche, lasse ich alle Frauen gerade schon mal aus, weil sie per se nicht in Interaktion treten mit diesen Männern. Und das sind Standards, die sehr stark gepusht sind worden von der USAID. Und da ist jetzt das Risiko, dass niemand in die Bresche tritt, um solche Standards eben auch in Zukunft an der Vorfront zu fördern.
Man könnte die Standards aber einfach weiterhin erfüllen als Hilfswerk, oder?
Genau. Und
quasi also, das, aber das Gute mitnehmen.
Natürlich, aber es ist jedes Mal wieder eine grosse Aufgabe gewesen. Also, als Hex sind wir alle zwei Jahre wieder rezertifiziert worden und da ist eine ganze Liste von Empfehlungen gekommen, was wir umsetzen müssen. Und sei das von Compliance in Rechnungslegungsfragen oder in anderen Themen, wo immer wieder neue Themen aufkommen. Also das ist wie ein Motor von Professionalisierung gewesen, wo wir hineinspringen mussten, ein bisschen böse gesagt. Und das fehlt jetzt. Also sie sind immer vorausgegangen.
Also das heisst, das DEZA hat die weniger strenge Standards als USAID gehabt?
Es sind nicht weniger strengere, es sind einfach eben State of the Art weltweit, wie man es macht, ist einfach internationale Gemeinschaft und USAID noch ein bisschen voraus gewesen.
Und da sind dann die anderen
hinten reingekommen, genau.
Genau. Also eben, dann heisst das nicht nur auf finanzieller Ebene hat es Auswirkungen, sondern auch auf deren. Und was ist denn das Feld? Also wer füllt das Vakuum?
Das Vakuum, das ist schwierig zu füllen, das ist eigentlich nicht möglich. Der Höchststand der DAC-Länder für Entwicklungszusammenarbeitsgelder war 2021, gerade nach der Covid-Zeit. Und da haben wir etwa von 180 Billionen, also das sind 180 Milliarden, geredet. Und wenn man jetzt denkt, dass die USA allein 60 bis 80 Milliarden sparen in der Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe, dann gibt es ein Loch, das niemand anders kann füllen. Also das ist extrem viel Geld. Das ist fast die Hälfte vom ganzen Entwicklungszusammenarbeitsgeld, das es weltweit zur Verfügung hat.
Jetzt haben wir vorher davon geredet, im Vorgespräch hast du auch eine Umfrage zitiert, wo gefragt worden ist, also die Umfrage hat geheißen, wie soll man Sicherheitsausgaben für Militär finanzieren, und da ist eigentlich klar, was die Mehrheit sagt. Man sagt Asylwesen sparen und Entwicklungszusammenarbeit sparen. Wir haben vorher von der Krise von der Diplomatie geredet. Gibt es auch eine Krise vom Ansehen von der Entwicklungszusammenarbeit? Also, dass viele Leute denken, ja, es hat ja gar nie etwas genützt, und warum sollen wir da eben riesige Summen, die wir uns gar nicht recht vorstellen können, für die Entwicklungszusammenarbeit ausgeben?
Ja, man kann sicher vom Problem von der Kommunikation reden. Also, dass es uns nicht gelungen ist, auch als Sektor zu zeigen, was alles gut gelaufen ist. Also, es ist nicht so, dass es keinen Erfolg hat. Die Wirkung ist bis 20 ist sehr positiv gewesen. Also, die Armut zum Beispiel hat können, halbiert werden, die Extreme. Die Mütter-Kind-Sterblichkeit hat können reduziert werden. Der Hunger ist zurückgegangen. Also, es ist wirklich sehr viel besser geworden. Bis 20, mit Covid hat es eine Zäsur gegeben. Das hat sehr viel durcheinander gebracht. Und seither ist der Trend geht leider in die falsche Richtung, mit mehr Konflikt, mit Naturkatastrophen mehr und auch mit der Klimakrise und den Folgen. Also es ist nicht, dass es nichts gebracht hat, sondern man müsste jetzt einfach weiter können machen und die Krisen, die einfach akut sind, können bekämpfen. Es hat genützt, wir haben es wahrscheinlich als Sektor zu wenig betont und zu wenig können aufzeigen.
Was ist für dich das Kriterium, dass es nützt? Also, wann hat es genützt?
Also, wir haben weltweite Ziele in der Nachhaltigkeit, die vorgeben, wo wir herwenden in der Agenda 2030. Und eben, dort sind wir auf dem richtigen Weg gewesen, die können zu erreichen. Und jetzt sind wir nicht mehr auf dem richtigen Weg. Und die Ziele sind klar messbar. Eben, wenn man kann, die Armut halbieren kann, dann ist das ein Riesenerfolg. Das heisst, Leute, die vorher wirklich in der extremen Armut waren, haben jetzt eine Chance, ein besseres Leben für die nächste Generation auch aufzubauen. Also, das sind sehr Hard Facts, wo man kann zeigen, dass es eben makromässig insgesamt viel gebracht hat. Und dann eben auf der individuellen Ebene heisst, dass das den Leuten besser geht und dass sie ein besseres Leben in Würde können führen.
Also ein Standardvorwurf gegen Entwicklungszusammenarbeit ist ja immer das Fördern von Abhängigkeit. Also, oder von eben irgendwelche korrupten Staaten profitieren von Geldern. Das ist so der eine Vorwurf. Der andere ist eben, Länder, Staaten, Menschen werden abhängig von den Entwicklungsgeldern.
Also das mit der Korruption, das ist ein Problem. Das ist in vielen Ländern ein Problem, nicht nur in Entwicklungsländern. Das ist etwas, wo man muss mit Policies, Regeln angehen. Schau wieder, USAID hat da ganz klare Standards gesetzt, wie man das kann bekämpfen. Das gilt für Staaten, die Entwicklungszusammenarbeit leisten. Das gilt aber auch für NGOs, die Entwicklungszusammenarbeit leisten. Das haben wir auch solche Policies intern dabei. Das dünkt mich ein weniger grosses Problem. Das mit der Abhängigkeit, das ist sicher in den 70er Jahren das Thema war. Das ist heute weniger, wenn man wirklich auf Lokalisierung setzt. Also, wir arbeiten mit 150 Partnern vor Ort zusammen. Das sind lokal verankerte Partner, die dort sind seit ewig, und wir machen Projekte zusammen mit ihnen. Und zwar auf den Wunsch von den Communities, was für Bedürfnisse vor Ort vorhanden sind und was sie gerne zusammen möchten bearbeiten. Und das Ziel ist immer, den Partner zu stärken, dass er das selber machen kann und dass er es uns nicht mehr braucht. Wenn man aber sieht, dass es eben immer mehr Katastrophen gibt und Konflikte, die reinkommen, also dass immer in der Entwicklungszusammenarbeit, es läuft gut und ein Partner wäre dann so weit, dass er selber kann übernehmen kann und wir können uns zurückziehen und dann kommt das nächste Erdbeben, dann sind wir wieder 20 Jahre irgendwie zurückgeworfen, ist einfach die Problematik von der rasanteren Krise, die sich ergeben, auch aus dem Klimakontext heraus, dass es schwieriger wird, bis man sich nachher wirklich auch zurückzieht aus der Region. Aber trotzdem, die Erfolgsgeschichte gibt es immer noch.
Also eine Erfolgsgeschichte wäre für dich, wenn es einen braucht.
Exakt. Das wäre das, wär das Beste, genau.
Und jetzt aber, wenn ich es richtig verstehe, habt ihr denn jetzt überhaupt noch die Ressourcen, also eben der Kuchen, wo ihr darüber verfügen könnt, wird ja auch nicht grösser, ja, oder? Es gibt ja nicht nur USAID, es gibt auch nationalen Ständerat, wo Entwicklungsgelder gekürzt haben. Es ist nicht gerade Saison für Entwicklungshilfe zur Zeit. Und jetzt sind die Entwicklungszusammenarbeitsprojekte und dann kommen noch die Nothilfeprogramme obendrauf, wo wir jetzt ja gesagt haben. Ja, wie kommen ihr da durch? Also eben, ihr habt ja nicht mehr, sind jetzt aber auch stark mit Nothilfe beschäftigt, die ihr auch finanzieren müsst. Also leidet dann, gibt's da einen Verteilkampf innerhalb von der Organisation?
Nein, also einen Verteilkampf gibt's nicht. Es gibt Überlegungen, wie können wir unsere Ressourcen so einteilen, dass wir es möglichst noch schaffen, alles, was muss gemacht werden, zu machen. Das geht natürlich nicht mit so viel weniger Ressourcen, wie es vorhanden sind. Und da ist zum Schauen eben, welcher Partner könnte bald etwas übernehmen und wo müssen wir uns wirklich auch über das Aussteigen unterhalten, dass wir einen Kontext verlassen. Das ist klar. Die Optimierung immer in der Entwicklungszusammenarbeit ist nicht etwas, das nur jetzt kommt. Also das ist auch wichtig. Das ist mir immer dran, eben zu schauen in Projekte, wo man ist in der Entwicklungszusammenarbeit. Wann ist der Moment, um es übergeben können? Wann ist ein Zyklus fertig? Und wir arbeiten dort immer in Phasen. Also das ist ein ganz normaler Prozess. Das ist nicht jetzt irgendwie wegen USAID zusätzlich. Aber wir müssen es jetzt natürlich noch genauer anschauen und intensiver, weil wir weniger Ressourcen haben und weil wir wegen dem auch sparen müssen. Du hast es vorher gesagt, USAID spart, die Schweiz spart auch, aber leider sind das nicht die einzigen beiden Länder, sondern in Europa ist ein genereller Trend auch, die Entwicklungszusammenarbeit einzusparen, zugunsten von Aufrüstung.
Also das heisst, ihr müsst euch jetzt vielleicht aus Projekten verabschieden, wo es eigentlich noch nicht Zeit wäre?
Ja, absolut. Ja. Und das ist vor allem in Regionen, wo sehr abgelegen sind, schwer zugänglich, sehr schwierige Entscheidung, weil man einfach wissen, dass dort niemand anders kann die humanitäre Hilfe übernehmen.
Jetzt, was eben, du hast die Entwicklung aufgezeigt, es wird immer weniger, kann man irgendwie lobbyieren für die Entwicklungszusammenarbeit? Also du hast gesagt, Kommunikation ist vielleicht nicht immer so gelungen, wie sie hätte gelingen sollen. Also schaust du dieser Entwicklung einfach zu oder versucht man da irgendwie Gegensteuer zu geben?
Nein, also wir engagieren uns.
Häufiger im Bundeshaus sein zum Beispiel.
Ja. Ich weiss auch nicht. Wir engagieren uns sehr als Sektor auch, für die Präsenz zu zeigen und die Wirkung auch aufzuzeigen. Es ist im Moment nicht wahnsinnig viel Echo für das und das Gehör ist nicht sehr gross. Wir haben es vorher gehört, eben das alles, was Sicherheit ist, ist extrem wichtig. Und was ein bisschen kurzsichtig ist, ist, wenn man Entwicklungszusammenarbeit nicht im Kontext von Sicherheitsarchitektur anschaut. Weil Stabilität braucht eigentlich Regionen, wo es den Leuten so gut geht, dass es nicht zu Konflikt wird. Und da ist Entwicklungszusammenarbeit ganz ein wichtiger Faktor drin. Und das versuchen wir aufzuzeigen, so gut wir das können. Wir sind auch im Bundeshaus präsent. Wir sind mit verschiedensten Entscheidungsträgern unterwegs. Wir haben letztes Jahr sehr viele Debatten geführt, auch zur Strategie vom Bundesrat, von der DEZA für die internationale Zusammenarbeit. Das Parlament hat ja über mehrere Monate immer wieder diskutiert, wie sie mit diesen Geldern umgehen wollen. Und da haben wir unsere Standpunkte eingebracht. Und das werden wir in Zukunft sicher noch viel mehr werden machen und müssen machen. Und auch daran erinnern, dass es eben nicht Gutmenschentum ist, was Entwicklungszusammenarbeit ist. Es ist eine Verantwortung, die wir haben als Gesellschaft. Und mit Freiheit kommt eben auch immer Verantwortung. Und das rauszustreichen, dass wir in einer globalisierten Welt, wo wir profitieren von den Märkten, die uns offen sind, in den USA vielleicht nicht mehr so, aber dort, wo sie uns offen sind, dass wir auch die Verantwortung haben, zu schauen, dass es der Bevölkerung vor Ort einigermaßen geht, dass das ein Gehen und ein Nehmen ist, das auch mehr zu betonen. Also nicht, dass der Spender nur das Gefühl hat, er tut jetzt etwas Gutes oder der Schweizer Staat tut jetzt aus gutem Entwicklungszusammenarbeit machen. Nein, es ist Teil vom Ganzen, wo wir haben in einer globalisierten Welt, wo wir alle voneinander profitieren. Aber das heisst, man muss auch etwas geben, man kann nicht nur nehmen.
Etwas Gutes tun ist ja auch nicht schlecht, also von dem her würde das vielleicht auch lange. Ich will auf den Punkt raus, wo es ja dann auch kippen kann, wenn es so eine starke, und über das hat man ja gerade in der Strategie vom DZ auch immer wieder diskutiert und ist, glaube ich, auch immer wieder kritisiert worden, dass es dann eben zu einer Verzweckung von Entwicklungshilfe kann kommen oder Entwicklungszusammenarbeit, dass man sagt, wir tun nur noch Staaten unterstützen, wo zum Beispiel abgewiesene Asylsuchende zurücknimmt, oder wo man könnte davon ausgehen, dass dann weniger Migrantinnen und Migranten zu uns kommen. Also hat es da nicht auch eine Grenze, wo es wie kontraproduktiv wird, wenn man zu stark verknüpft sagt, ja, unsere Hilfe ist eben nicht einfach sinnvoll, sondern hat auch einen Zweck, der uns hilft. Das heisst, wenn wir das Land unterstützen, dann braucht es, das ist immer wieder beim Deal, also wo Entwicklungshilfe dann zu einem Teil vom Deal wird. Was wahrscheinlich immer ein bisschen ist, also auch die Amerikaner haben ja nicht aus reiner christlicher Nächstenliebe USAID aufgebaut, sondern sie haben wollen Einfluss nehmen auf Staaten. Auch dort ist es um Machtpolitik gegangen. Also so wie es China in der Entwicklungszusammenarbeit in Afrika stark um Machtpolitik geht. Also es hat ja immer dazugehört, aber es gibt ja auch so eine Grenze, wo es kann kippen und dann zu sehr verzweckt wird.
Genau. Und ich glaube, das ist genau das Problem, wo in unserem Sektor ist, dass wir wie die gegenseitige Abhängigkeit, und das ist jetzt nicht Abhängigkeit von der Entwicklungszusammenarbeit im globalen Süden, sondern eben die gegenseitige Abhängigkeit, wo wir einfach drin leben, in einer globalisierten Welt, wie zu wenig aufgezeigt haben. Das ist nicht eine Verzweckung von der Entwicklungszusammenarbeit, sondern das ist einfach ein Aufzeigen, dass wir in einer komplexen Welt leben und dass Entwicklungszusammenarbeit nicht ein Faktor ist, den man einfach rausnehmen und nachher ist es wie nicht mehr existent und hat überhaupt keine Auswirkungen im ganzen Gefüge. Das ist ein grosses Netzwerk von ganz verschiedenen komplexen Faktoren und die hängen alle miteinander zusammen. Und dass dort Entwicklungszusammenarbeit auch einen ganz wichtigen Teil spielt, das haben wir wahrscheinlich als Sektor zu wenig aufgezeigt und zu viel nur eben mit Solidarität an die appelliert. Und eben, es ist eigentlich das Richtige, was man macht, das stimmt, ethisch und aus Werteüberlegungen ist das richtig, dass man macht, dass man hilft dort, wo Hilfe nötig ist, aber dass es eben auch eine ganz faktische Zusammenhänge gibt, wo, wenn es an einem anderen Ort auf der Welt nicht gut geht, das auch eine Rückwirkung haben auf, wie es uns hier geht. Das muss man auch sagen. Also es ist nicht das Ziel, jetzt ins andere Extrem überzugehen, sondern einfach die Komplexität nicht zu verschwiegen, die es gibt und die probieren aufzuzeigen. Und die ist wie für die Entwicklungszusammenarbeit nicht mehr präsent in den Köpfen oder nicht mehr verstanden. Und dort müssen wir entgegenwirken.
Also das heisst, jetzt möchte ich die Aussage machen, Entwicklungszusammenarbeit ist Teil von einer Aussen- und Sicherheitspolitik. Gegen diese Aussage wirst du dich nicht wehren.
Nein, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Aber das heisst nicht, dass man nur noch Entwicklungszusammenarbeit macht in den Ländern, wo man spezifische Interessen hat für Exportwirtschaft. Das wäre dann wieder falsch. Es ist in einem globalen System, wo wir uns befinden, ist Entwicklungszusammenarbeit ein wichtiger Teil von der Aussenpolitik.
Wir wollen von der Außenpolitik noch zum Schluss oder auf das Zielgerade in die Innenpolitik wechseln. Hicks gehört zu den Initiantinnen von der Konzernverantwortungsinitiative. Das ist der zweite Anlauf. Zuerst mal klar, im ersten Anlauf ist man sehr knapp gescheitert am Ständemeer. Jetzt kommt man das zweite Mal. Warum? Und was hat man gelernt aus dem ersten Mal?
Also es ist natürlich, dass man das zweite Mal wieder kommt. Es hat damals vom Bundesrat geheissen, dass es eine Abstimmung braucht international, für dass man das Anliegen auch in der Schweiz kann aufnehmen. Die Abstimmung international, die gibt's jetzt. Die EU ist vorangeschritten. Es gibt ein Regelwerk, wo 24 ist verabschiedet worden in der EU und jetzt in der Umsetzung ist. Unsere Nachbarstaaten, Frankreich, Deutschland und so weiter, sind schon in der Umsetzung. Und jetzt geht's darum, dass auch die Schweiz etwas macht. Dass man die Verantwortung von Schweizer Grosskonzernen in Sachen Menschenrechte und Umwelt auch im globalen Süden durchsetzt.
Jetzt, wenn ich auf den ersten Abstimmungskampf zurückschaue, habe ich gerade auch in der Kirche eine starke Polarisierung mitbekommen. Auch das Hicks ist kritisiert worden, sei zu politisch, zu link etc. Ist das etwas, was du in Kauf nimmst, wenn das jetzt wieder passiert? Oder gibt es da kommunikativ vielleicht auch ein paar Learnings, wie man das verhindern kann?
Ja, also wenn ich politisch höre, heisst das noch nicht links. Politisch ist parteipolitisch unabhängig und das ist unser Auftrag. Also Hicks hat in den Statuten gesellschaftspolitischen und entwicklungspolitischen Auftrag explizit, der ist gegeben von der Kirche, der ist gewollt von der Kirche und den nehmen wir wahr. Aber nicht in einem Links-Rechts-Spektrum, sondern in einer sachpolitischen Überlegung und immer rechtsbasiert. Also wir setzen uns immer für die Rechte der Menschen ein, sei das hier, sei das im Süden. Und von dem her ist das Learning sicher, dass wir schauen, dass wir nicht irgendwie in einen linken oder rechten Teil reingedrängt werden. Das wäre überhaupt nicht das Ziel, sondern dass wir wirklich die Message klar sagen, es geht darum, die Rechte, die Menschen haben, überall geltend zu machen. Und nicht nur hier.
Also wenn ich dein Statement gesehen habe, eben für Konzernverantwortung, ist mir das so ein bisschen aufgefallen. Du hast stark so argumentiert, auch die Wirtschaft sollte eigentlich das Interesse haben, regelbasiert zu arbeiten, zu wissen, funktionieren die Lieferketten oder gibt es da Menschenrechtsverletzungen, gibt es grosse Umweltschäden. Also eigentlich ist es mir so entgegengekommen, nicht gerade das Gegenteil, aber so ein bisschen ein Korrektiv zu dem, wo ich jetzt bei dieser ersten Kampagne, auch bei der Plakatkampagne stark gesehen habe, da ist ja Glencore stark am Pranger gewesen. Das ist ja so ein bisschen, also kann man glaube ich schon sagen, so ein bisschen ein Konzernbashing da gewesen. Also täusche ich mich da oder versuchst du das so ein bisschen zu korrigieren im Sinne von, hey, eigentlich müsste ja das Anliegen auch von der Wirtschaft geteilt wird. Also wir machen keine wirtschaftsfindliche Initiative.
Absolut. Das ist keine wirtschaftsfindliche Initiative. Das war sie eigentlich auch vor 5 Jahren gewesen. Ich komme ganz ursprünglich aus dem CSR-Bereich, aus dem Corporate Social Responsibility-Bereich.
Das musst du jetzt übersetzen.
Ja, also das ist eben Konzernverantwortung oder Unternehmensverantwortungsbereich. Ich habe im Kinderschutz angefangen und habe dort Prävention gemacht für oder gegen Kinder, Sextourismus, Kinderpornografie und Kinderhandel und habe dort mit Unternehmen zusammengearbeitet. Und das war im Interesse von den Unternehmen. Ich bin als NGO gekommen, im Interesse der Kinder zu schützen. Und bei ihnen war das Interesse, dass sie saubere Destinationen haben wollen. Und das ist wirklich etwas, das beiden Seiten entspricht. Es hat kein Konzern das Interesse, also das ist meine Einschätzung, dass er irgendwo einen Schaden anrichtet, der nachher die Reputation weltweit vom Konzern irgendwie schädigt. Und da klare Regeln zu haben, die eben für alle Firmen gelten, auch für Konkurrenz, ist etwas, das auch klar im Interesse der Wirtschaft ist. Und darum ist die Konzernverantwortungsinitiative nicht etwas gegen die Wirtschaft, sondern für all die Unternehmen, die sich an die Regeln halten, eigentlich eine Möglichkeit, dass auch die Konkurrenz sich an das halten muss. Also wir reden von ein paar, die sich nicht daran halten, in allen Gebieten, wo sie arbeiten, und die werden nachher durch die Konzernverantwortungsinitiative auch zur Verantwortung gezogen. Und das heisst, alle anderen sind nachher auf dem gleichen Playing Level Field.
Und warum gelingt es denn nicht, die Wirtschaft für das Anliegen zu gewinnen? Also gerade im ersten Initiativkomitee haben ja sehr wenig Unternehmerinnen und Unternehmer gegeben. Die Wirtschaftsverbände haben die Initiative bekämpft. Wird das mal anders?
Also die Unterstützung ist doch schon viel grösser. Es ist auch ein recht bürgerliches Initiativkomitee, wie du sicher gesehen hast. Viele Unternehmen machen das einfach. Also da müssen sie sich wahrscheinlich gar nicht exponieren, weil das ist selbstverständlich. Also auch mit ihren Bericht, Nachhaltigkeitsbericht, wo sie das wirklich auch stated. Und wie sie sich dann positionieren, werden wir sehen, wenn das so weit ist. Also wir hoffen ja, dass es einen guten Vorschlag gibt vom Bundesrat für das Umsetzen. Und dann sehen wir, wie es weitergeht. Aber eigentlich ist das heute etwas, was sehr normal ist. Eben ganz viele Konkurrenten von Schweizer Unternehmen in der Europäischen Union setzen das schon um, weil sie die rechtlichen Gegebenheiten dort schon haben.
Also da sind wir wieder da. Also eigentlich am schönsten wäre es, wenn die Initiative überflüssig würde, weil sich der Bundesrat durchringt, doch die Regel umzusetzen, die wir eigentlich versprochen haben.
Es ist ein bisschen, um ein bisschen Tempo zu machen, dass wir nicht zu viel Zeit verlieren im Vergleich zu der EU, um da rechtzeitig parat zu sein.
Genau. Wenn wir schauen, ob wir den nächsten Stammtisch dann doch noch im Abstimmungskampf mitmachen. Wir werden es sehen. Herzlichen Dank, Caroline, für den Besuch.
Danke vielmals.
Alles Gute.
Merci.
Ciao miteinander.